Moin Giorno und herzlich willkommen im Child Free Coffee Club, dem Podcast für kinderlos glückliche Frauen und die, die es werden wollen. Ich bin dein Host Sina Scheithauer. Ich bin ausgebildete systemische Coachin, Coffee Lover und selbst Child Free by Choice. Ich freue mich mega, dass du heute dabei bist und jetzt wünsche ich dir erstmal so richtig viel Spaß mit der heutigen Folge. Hallo und willkommen zurück zum Child Free Coffee Club Podcast. Super schön, dass du heute wieder dabei bist. Und ich nehme dieses Intro tatsächlich Ende November auf. Die Podcast-Folge mit meiner Gästin, über die ich dir gleich ein bisschen was erzähle, habe ich schon früher aufgenommen. Aber dieses Intro nehme ich jetzt, wie gesagt, Anfang Dezember auf. Und eure Spotify-Wrapped sind rausgekommen. Und für mich ist es ein großes Ding gewesen, dass ganz, ganz viele von euch mir Screenshots geschickt haben oder Nachrichten geschickt haben und mir gezeigt haben, dass der Podcast in euren Top 5 war oder sogar euer liebster gehörter Podcast ist und darüber habe ich mich super doll gefreut. Also vielen herzlichen Dank dafür, das bedeutet mir tatsächlich super viel. Und in diesem Zuge habe ich mir dann auch nochmal so meine Statistiken angeschaut zum Podcast und ich freue mich so sehr darüber, wie viele Menschen diesen Podcast tatsächlich hören und auch wie viele Menschen diesen Podcast abonniert haben, das heißt den regelmäßig hören und aber auch wo überall in der Welt der Podcast gehört wird. Das ist für mich total interessant und darüber freue ich mich natürlich sehr. Weil es geht ja in diesem Podcast für mich auch viel darum, einfach über kinderfreies Leben zu sprechen, darüber zu sprechen, dass es ganz normal ist, kinderfrei zu leben, dass es ganz normal ist, in der Kinderfrage vielleicht auch über einen längeren Zeitraum nicht entschieden zu sein, also nicht diesen Weg zu gehen, den alle gehen, sondern sich das wirklich gut zu überlegen, sich mit beiden Alternativen gut zu beschäftigen. Und da ist es mir ganz, ganz wichtig, einfach das zu normalisieren. Und wenn du mich dabei unterstützen möchtest, noch mehr Menschen mit dieser Message, mit diesem Podcast zu erreichen, kannst du das relativ easy tun. Das kannst du auf zwei Arten tun. Einmal, indem du tatsächlich einfach den Content teilst mit Menschen, von denen du weißt, dass er für sie relevant ist oder auch in deinem WhatsApp-Status oder in deiner Insta-Story. Und indem du den Plattformen zeigst, dass das ein Podcast ist, der auch für andere Menschen relevant sein könnte, indem du den Podcast abonnierst. Das hat für dich auch den Vorteil, dass du keine Folge verpasst und indem du den Podcast positiv bewertest. Ich würde mich jedenfalls super doll freuen, wenn du mich dabei unterstützt, mit dem Podcast noch mehr Menschen zu erreichen. So, und jetzt erzähle ich dir ein bisschen was über die heutige Folge. Ich habe mir für die heutige Folge eine Gästin dazu geholt und das ist Lisa Marie Yilmaz vom Bloggerzine This is a Femmes World. Ich kann mir vorstellen, wenn du mir auf Instagram folgst, dass du Lisa auch kennst, denn Lisa ist für mich so eine Early Adopterin auch, was das Sprechen und die Sichtbarkeit für kinderfreies Leben anbelangt. Da ist sie tatsächlich für mich ein kinderfreies Vorbild gewesen. Ich habe, also das erzähle ich auch im Podcast nochmal, ich erinnere mich, dass als ich auf Instagram noch gar nicht selbst unterwegs war, sondern nur privat geschaut habe, ich irgendwann auf Lisas Bloggerzine, auf ihren Blog gestoßen bin und da schon so mal mehr, mal weniger explizit gesehen habe, dass sie über kinderfreies Leben schreibt, über kinderfreies Leben spricht. Und das war für mich eine absolute Sensation, weil ich bis dahin vor allem so We Are Child Free auf dem Schirm hatte, die ja auch großartigen Content machen, aber eben nicht auf Deutsch. Und Lisa war für mich so eine, ja, oder die erste eigentlich, die im deutschsprachigen Raum für mich sichtbar diesen Lifestyle irgendwie besprochen und darüber geschrieben hat. Und auch sonst finde ich, dass Lisa auf ihrem Bloggerzine einfach unglaublich wichtige und teilweise auch schwierige Themen auf eine ganz, ganz großartige und leichte Art und Weise irgendwie verpackt und darüber schreibt. Und deswegen habe ich mich so sehr gefreut, als sie zugesagt hat, heute zu mir in den Podcast zu kommen. Lisa ist kinderfrei. Wir sprechen über ihre Entscheidung, auch was sie für Struggles hatte in der Entscheidung, welche Gedanken sie da beschäftigt haben und aber auch, wie sie für sich selber den Weg rausgefunden hat aus diesem Gedankenkarussell, das sie tatsächlich doch auch relativ viele Jahre beschäftigt hat, so wie sie uns heute hier erzählt. Und wir sprechen über ein Thema, das mir auch sehr am Herzen liegt. Ich selber bin davon nicht betroffen. Ich kenne aber viele Frauen, die davon betroffen sind und ich weiß, dass viele Frauen in der Community auch diese Erkrankung haben. Und zwar sprechen wir über Endometriose, denn Lisa hat Endometriose. Sie schreibt darüber auch sehr offen und schreibt über den Umgang damit, auch welche Herausforderungen ihr da so begegnen im Umgang mit ÄrztInnen und insgesamt einfach in dem Umgang mit diesem Thema und auch, was dieses Thema nochmal für einen Einfluss hatte auf ihre Entscheidung in der Kinderfrage. Und ich habe mich auf jeden Fall sehr gefreut, dass wir ja über so viele interessante Themen miteinander sprechen konnten. Und bevor ich jetzt gleich direkt in die Folge mit dir reinstarte, will ich dir noch eine kurze Info geben. Das hier ist die vorletzte Folge vor meiner kleinen Weihnachts- und Winterpause, die ich mache. In 2 Wochen kommt eine kleine Weihnachts-Special-Folge, die willst du auf gar keinen Fall verpassen. Und danach macht der Podcast 1 Monat Weihnachtspause und ist dann am 15. Januar 2024 in alter Frische wieder zurück. Jetzt wünsche ich dir aber erstmal ganz, ganz viel Freude mit der heutigen Folge mit Lisa Marie Yilmaz. Ja, hello, liebe Lisa. Super schön, dass du heute hier bist. Ich begrüße dich ganz herzlich im Podcast und ich habe mich so gefreut, dass du zugesagt hast und dass das jetzt heute klappt mit unserer Aufnahme. Und lass uns doch mal damit starten, dass du den HörerInnen mal so ein bisschen was über dich erzählst, wer du bist, was du machst und dass du einfach ein bisschen dich mal vorstellst.
Ja, hallo, liebe Sina. Ich freue mich auch total, heute hier beide sein zu dürfen. Ich bin Lisa. 38 Jahre, lebe in Hannover seit 11 Jahren inzwischen. Hätte ich damals nicht gedacht, als ich hierher gezogen bin tatsächlich, aber inzwischen sind es jetzt echt schon 11 Jahre. Ich bin Redakteurin und habe mich vor 5 Jahren selbstständig gemacht als Redakteurin. Bin ganz viel im Online-Bereich unterwegs, im Musikbereich tatsächlich relativ stark unterwegs in verschiedenen Text- und Redaktionsrichtungen und habe eben nebenbei oder zusätzlich auch noch meinen eigenen Blog mit dem passenden Instagram-Kanal, über den wir uns ja kennengelernt haben.
Mhm, genau, und ich bin mir sicher, dass ganz viele HörerInnen den auch schon kennen, deinen Blog, weil ich auch immer mal was teile und weil, glaube ich, die Themen sich sehr stark überschneiden. Deswegen sag doch vielleicht auch nochmal den Namen von deinem Blog.
Der Blog und der passende Instagram-Kanal heißen This is a Fans World.
Genau, das ist nämlich diese Lisa, die heute hier ist. Genau.
Jawohl.
Und es ist ja so, liebe Lisa, dass ich am Anfang immer meinen Gästinnen, die hier im Podcast sind, so ein paar Aufwärmfragen stelle. Und das würde ich jetzt auch mit dir gerne machen. Die erste Frage ist, wie trinkst du deinen Kaffee?
Meinen Kaffee trinke ich mit Milch. Inzwischen mit Hafermilch. Ich habe mich da über Monate lang durch wahnsinnig viele Hafermilch und Milchalternativen durchgetestet. Bin jetzt inzwischen bei Hafermilch geblieben und fast noch wichtiger als die Tatsache, ihn mit Milch zu trinken, ist, dass ich ihn heiß trinke. Mhm. Ich finde, es gibt nichts Schlimmeres als lauwarmen oder kalten Kaffee. Da bin ich raus.
Okay. Und bei der Hafermilch, was ist da dein Favorite? Also wenn du dich durchprobiert hast, was kannst du empfehlen?
Um jetzt hier ganz knallhart Werbung zu machen, ich bin inzwischen großer Fan von der Alpro No Milk Milk, lasse mich aber auch immer wieder gerne inspirieren von weiteren Vorschlägen. Also wer noch was Schönes für mich auf Lager hat, immer gerne her damit.
Okay. Ja, ich bin total verwöhnt, muss ich sagen, was das angeht. Also ich trinke immer die Oatly, diese graue, diese Barista. Mhm. Und das war bei mir nämlich so, dass das die erste Milchalternative war, bei der ich das Gefühl hatte, oh, okay, die schmeckt mir. So, ich hatte vorher echt auch so ewig viel probiert und ich fand es immer super, super eklig, ehrlich gesagt. Und mir geht es auch oft so, wenn ich irgendwo bin und mir dann jemand so Kaffee mit Hafermilch kredenzt und es ist dann irgendwie so eine andere Hafermilch, dann finde ich es meistens auch nicht so sehr lecker, muss ich sagen. Aber diese Alpro kann ich mir schon auch vorstellen. Ich meine, das ist natürlich auch manchmal so ein bisschen chemisch, ne? Aber dann mischen das halt so zusammen, dass das dafür richtig gut schmeckt. So. Und das finde ich dann schon auch wichtig. Genau. meine zweite Frage ist, wenn du heute spontan verreisen könntest, also mal angenommen, ich würde dir jetzt ein Ticket in die Hand drücken und du dürftest irgendwo hinreisen, wohin wäre das und warum?
Ui, fallen mir jetzt ganz viele Sachen ein. Ich glaube, ich würde noch mal nach Madeira. Gar nicht so weit weg. Ich lege mich auf Madeira fest. Da waren mein Freund und ich vor 3 Jahren das erste und bislang auch einzige Mal. Wunderschöne Insel, super bunt, wunderbare Leute. Also das waren 2 ganz tolle Wochen. Es hat so großen Spaß gemacht. Und eigentlich reden wir seitdem mehrfach im Jahr davon, wir müssen mal wieder zurück. Aber wie das dann ja so ist, Am Ende dauert es dann ja meistens doch immer ein bisschen länger.
Und ja,
ich würde dann das Ticket nach Madeira einmal nehmen, bitte.
Okay, gut. Das machen wir dann im Anschluss. Wir nehmen Podcast auf und dann.
Genau.
Okay. Und dann meine letzte Frage ist, was kannst du besser als alle anderen?
Was kann ich besser als alle anderen? Das ist fies. Ich glaube, was ich ganz gut kann, ist mich in Situationen und andere Menschen reinzuversetzen, warum gewisse Dinge getan, gesagt, gemacht werden. Aber ich glaube, das Eis ist relativ dünn oder es ist schwierig. Also es ist einerseits etwas, was ich gut kann, aber es manövriert einen natürlich auch schnell in eine dann auch schwierige Situation, wenn man vielleicht sich so viele Gedanken darüber macht, warum der Gegenüber irgendwas gemacht, gesagt, getan hat, dass man vielleicht sich selbst so ein bisschen dann fast schon wieder zurückstellt oder vielleicht auch sogar in so einen People-Pleaser-Moment kommt und seine eigenen Bedürfnisse dann entsprechend gar nicht richtig. Also es ist Fluch und Segen zugleich, aber ich verbuche es jetzt mit Blick auf diese Frage mal als Segen.
Ja, genau. Wir gucken mal ressourcenorientiert, aber ich weiß schon, was du meinst. Also ich glaube, wenn man das gut kann, dann muss man auch wissen, wie man das gut steuert, ne? Also so dann, ne, und nicht so komplett reizoffen irgendwie. Dann wird es schnell schwierig. Stimmt, da gebe ich dir recht, ja. Ja, vielen Dank. Okay, Lisa, du bist mir, ich könnte gar nicht sagen, oder vielleicht könntest du nochmal sagen, wann hast du dein Bloggerzin gestartet? This is Femmes World?
Online gegangen bin ich Ende 2020.
Ah ja, genau. Und du bist mir da relativ schnell sehr positiv aufgefallen. Also bevor ich selber mit dem Thema Child-Free Living oder Child-Free Lifestyle irgendwie rausgegangen bin, weil ich von Anfang an so gespürt habe, also ich glaube, du hast von Anfang an auch über das Thema gesprochen, aber auch, also in meiner Wahrnehmung, vielleicht kannst du gleich selber noch mal ein bisschen was dazu sagen, auch eher so ein bisschen zurückhaltend, aber ich habe da schon... Hab das von Anfang an gespürt, okay, da ist eine, die ist ähnlich unterwegs irgendwie so. Also die ist auch in diese Richtung so ein bisschen unterwegs. Und das fand ich von Anfang an total schön und total spannend und hab's so gefeiert, weil ich so auf der Suche nach Content war rund um das Thema Child-Free Lifestyle. Und ich habe da direkt irgendwie, als ich deinen Blog so entdeckt habe, gemerkt, ah, ich glaube, da ist eine, da sitzt eine dahinter, die ähnlich drauf ist. Und es war so schön. Und vielleicht magst du uns da mal ein bisschen mitnehmen. Also jetzt nicht nur, also erstmal vielleicht nicht so sehr unbedingt in This is a Femmes World, aber so in deine persönliche Child-Free Journey. Also was ist denn so dein Prozess rund um kinderfreies Leben und die Entscheidung in der Kinderfrage gewesen?
Ja, habe ich mir auch jetzt in der Vorbereitung echt ein paar Gedanken zu gemacht. Also ich glaube, was ich wirklich für mich sagen kann, einen richtigen Schlüsselmoment, an dem ich beschlossen habe für mich, ich entscheide mich jetzt für ein kinderfreies, selbstbestimmtes Leben, hatte ich tatsächlich nie. Zumindest nicht wissentlich oder nicht so, dass ich ihn jetzt als solchen ganz bewusst verbucht habe. Ich glaube, diese Child-Free-Journey hat wahrscheinlich viel, 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 also hat schon lange begonnen, bevor ich das überhaupt so richtig verinnerlicht habe, dass ich schon mittendrin auf dieser oder in dieser Reise bin. Und klar, mit Mitte 20, sage ich mal so, dieses typische Alter, in dem natürlich der Freundeskreis drumherum anfängt, Kinder zu bekommen, die Leute fangen an zu heiraten und so weiter. Da habe ich irgendwie schon gemerkt, dass ich das für mich gar nicht sehe oder mir auch, ja, was heißt nicht wünsche. Also ich habe immer, wenn ich dann so an meine Zukunft gedacht habe, andere Dinge gesehen. Also ich habe mich im Job gesehen, ich habe mich relativ schnell in der Selbstständigkeit auch gesehen, beruflich gesehen. Und ja, natürlich hat man natürlich diese Stimmen von außen, Rückfragen, diesen vermeintlichen gesellschaftlichen Druck, auch wenn natürlich so Zahlen wie die große 30 dann eben auch kurz vor der Tür stehen oder auch im Freundes- und Bekanntenkreis. Aber ich hab mich, glaube ich, eine ganze Weile mit so ein paar Floskeln versucht, häufig rauszumanövrieren aus den Fragen. Sowas wie, naja, ich bin jetzt gerade erst im Berufsstart, ich muss jetzt erstmal ein bisschen Geld verdienen und ich will ja auch ein bisschen reisen. Aber ich habe irgendwann gemerkt, dass das irgendwie auch Mumpitz ist, also dass das blödsinnig ist. Und dass ich mir damit auch selber, dass ich mich dann auch selber genervt habe, indem ich dann auf diese Floskeln ausgewichen bin. Und dann habe ich irgendwann vorsichtig, gerade im engeren Umfeld, Familie und Freunden gegenüber, immer mehr fallen lassen, dass ich das für mich nicht sehe. Und ich habe es jetzt nicht jedem Fremden, der mich damit wiederum konfrontiert hat, immer direkt auf die Nase gebunden, weil manchmal hat man ja auch schlichtweg keine Lust, sich auch immer wieder dieser Auseinandersetzung gerade mit Fremden und übergriffigen Fragen zu stellen. Aber irgendwann habe ich das dann spätestens im Zug der Selbstständigkeit dann, glaube ich, auch tatsächlich gemerkt, dass ich effektiv, ich vermisse nichts und dass es mir gut geht und dass diese Frage natürlich drumherum, dass es super anstrengend und irgendwie auch schlauchend ist, sich vermeintlich da immer Gedanken drum zu machen. Aber ich habe für mich irgendwann gemerkt, so hey, ich baue mir gerade mein berufliches Baby auf, ich bin in einer glücklichen Beziehung, wir können uns unser Leben, so wie wir es vorstellen, ermöglichen. Wir sind da total happy mit, uns fehlt effektiv nichts. Und ich habe, glaube ich, schon ein bisschen länger gebraucht als viele andere, die das vielleicht schon ganz früh auch für sich wussten. Aber da, wo ich jetzt bin, bin ich, glaube ich, stehe ich ganz gut, glaube ich.
Aber war dir klar, dass es eine Option ist, keine Kinder zu bekommen? Also wusstest du das schon immer?
Also, dass es eine richtige Option ist, war mir, ich glaube, so in meinen Anfang der 20er Jahren nicht so wirklich klar. Und dann habe ich es tatsächlich wahrscheinlich immer eher auch als Stress empfunden, zu wissen, irgendwann musst du dann ja ein Kind bekommen. Während ich im gleichen Moment aber gedacht habe, ja Mensch, aber eigentlich möchtest du doch auch voll gerne arbeiten, Karriere machen. Nicht, dass das nicht mit einem Kind alles ginge. Also das will ich auch gar nicht in Abrede stellen. Mhm. Aber irgendwie dachte ich mir, ich sehe es nicht, aber die Tatsache, dass er erwartet wird, dass es ja eben keine Option ist, kein Kind zu bekommen, das hat mich total gestresst und eben auch angestrengt, wenn ich mir dann eben so die nächsten Jahre einfach ausgemalt habe. Von daher, davon musste ich mich erstmal lösen, dass es natürlich eine Option ist, auch kein Kind zu bekommen.
Und was würdest du denn so im Rückblick sagen, was waren denn deine größten Struggles in der Entscheidung und was hat dir dann aber geholfen? Also was hat so diesen Ausschlag gegeben, zu sagen, ich entscheide mich jetzt einfach und ich stehe jetzt auch dazu im Außen?
Ich glaube, so einer dieser größten Endgegner, nenne ich es jetzt mal, war die Frage, die ich mir gestellt habe nach dem eventuellen Bereuen. Also wirst du irgendwann aufwachen und die Entscheidung bereuen? Das hat mich irgendwie schon über einige Jahre tatsächlich beschäftigt. Gerade auch so wirklich um diese, auch wenn es total bekloppt ist, aber auch wenn man eben dann 30 wird. Es war einfach drin in meinem Kopf, da kann ich mich gar nicht von ausnehmen. Ich würde so gerne das Gegenteil behaupten. Und durchaus auch dieser gesellschaftliche Druck, dass es einfach auch als etwas Gegebenes gesehen wird. Man sieht halt die Key Facts um eine Person, man sieht die Tatsache, die Lisa, die ist in einer Beziehung und die arbeitet und das ist ja alles irgendwie ganz solide und ja, wann kommen denn dann die Kinder? Also das hat mich auch wahnsinnig angestrengt. Das waren schon so diese Situationen, mit denen ich auf jeden Fall gestruggelt habe. Ich habe irgendwann für mich wirklich ganz alleine verstanden, dass ich diese nonstop Was-wäre-wenn-Fragen, dass die nur Zeit kosten. Also ich habe da so viel Lebenszeit gefühlt drauf gesetzt, mir Gedanken zu machen, was ist, wenn ich irgendwann aufwache und es bereue? Was ist, wenn das passiert? Also ich habe für mich einfach verstanden, es kostet einfach Zeit und dieses Gedankenkarussell ist nicht nur anstrengend, sondern das macht ja auch ganz viel mit mir. Und irgendwann habe ich da dann tatsächlich dann für mich dann wirklich beschlossen, natürlich auch mit meinem Partner, weil die Tatsache, kein Kind zu haben, betrifft ja ihn genauso. Und das ist auch alles, das sind alles Entscheidungen, die wir auch gemeinsam als Paar getroffen haben.
Ja.
Gehen wir da inzwischen so entspannt tatsächlich mit um, dass man einfach sagt, mit einem dicken Lächeln auf dem Gesicht, uns fehlt nichts, wir vermissen nichts, es ist alles wunderbar, so wie es ist. Und wir sind sehr glücklich mit unserem Leben ohne Kind oder ohne Kinder.
Ja.
Und man hofft natürlich auch manchmal, dass man damit vielleicht anderen vielleicht auch ein bisschen Mut machen kann in einer ähnlichen Situation. Ja. Also ich merke immer wieder, dass ich auch damals auch es wahrscheinlich ganz toll gefunden hätte, in meinem Findungsprozess irgendwie mit solchen, mit so Vorbildern quasi vielleicht auch mal in Berührung gekommen zu sein. Und Ja, es ist kein leichter Weg, muss ich tatsächlich sagen. Ich weiß, es gibt Frauen oder Menschen, ist ja nicht nur ein weibliches Thema, die das ganz früh und ganz klar für sich wissen. Da habe ich effektiv nicht zugehört. Also ich habe wirklich unglaublich viel Lebenszeit darauf gesetzt, mir da wahnsinnig viele Gedanken zu machen und ganz viele Situationen auch abzuwägen. Insofern.
Ja. Ja, und das, also ich weiß ja nicht, wie du das so im Nachhinein empfindest. Also ich merke so, umso mehr Abstand ich dazu gewinne, umso schwieriger fällt es mir, da tatsächlich gefühlsmäßig wieder reinzugehen. Aber ich weiß und ich erinnere so krass, dass mich das so sehr beschäftigt hat und im Nachhinein fühle ich das auch so sehr, dass, wie du das gerade gesagt hast, ich einfach Lebenszeit damit vertan habe. So, ja, letztendlich für etwas, was eigentlich nie relevant war für mich. Also so, also das weiß ich natürlich heute. Ich meine, das ändert nichts an dem Prozess, durch den ich gegangen bin, und der war sicherlich so auch notwendig. Aber ich fühle so sehr stark, dass ich oft so gedacht habe: Oh, ich wünschte, ich hätte einfach das früher entscheiden können, einfach um schon früher mein Leben so richtig anfangen zu können. Also natürlich. Na, also ich habe natürlich auch schon vorher gelebt und so, aber also weißt du, was ich damit so meine irgendwie? Als diese Entscheidung bei mir so getroffen war, Absolut. Da hatte ich so ein Gefühl von, oh, jetzt wird richtig viel Energie freigesetzt und jetzt passiert noch mal so viel irgendwie, was jetzt möglich wird und so. Und da habe ich oft gedacht, ich wünschte, ich hätte das früher entscheiden können. Und das ist so etwas, was ich irgendwie auch so in meiner Arbeit identifiziert habe als so, diesen dritten Reueaspekt im kinderfreien Leben oder mit dem man sich beschäftigen kann. Nicht nur, ich habe Angst zu bereuen, keine Kinder zu haben, oder ich habe Angst zu bereuen, Mutter geworden zu sein, sondern auch so dieses kleine Reue-Thema. Ich wünschte, ich hätte mich irgendwie früher damit befasst oder mich früher entschieden, weil dann hätte ich schon so viel früher so viele Dinge irgendwie anders planen können. Weißt du, was ich damit meine?
Absolut, absolut. Ich bin total bei dir. Also genau so, wie du es gerade sagst, auch diese drei Punkte, dass man tatsächlich an einem Punkt ist, an dem man ja drei große Überlegungsstränge im Prinzip bereut oder auch irgendwie voll anzweifelt mit dem Wissen, was man jetzt hat. Das ist dann eben immer die große Krux an der Sache, kann ich total nachvollziehen. Also sowohl eben auch die Richtung, ich hoffe nicht, dass ich es bereue, irgendwann keine Kinder zu bekommen, aber natürlich habe ich mir auch die Frage gestellt, ja, was ist, wenn du jetzt ein Kind bekommst, einfach weil es von dir erwartet wird als Frau oder als deine Rolle, gesellschaftliche Rolle in dem ganzen Konstrukt, und du das möglicherweise bereust, nicht weil du das Kind irgendwie nicht liebst, sondern einfach weil du die Mutterschaft anzweifelst oder bereust. Ich meine, Regretting Motherhood ist ein so wichtiger Pfeiler in dieser ganzen Debatte. Und ich finde es so stark, wenn Mütter sich da ganz offen und ehrlich positionieren. Aber eben natürlich auch diesen dritten Pfeiler, dass man hat sich selbst echt ein bisschen Zeit genommen und wirklich viele Gedankenkarussell schleifen und ganz viele, bestimmt auch mal die eine oder andere erste Sorgenfalte, sich irgendwie selber so ein bisschen einfach zusammengeprödelt, obwohl es natürlich, klar, mit dem Wissen jetzt, muss man fast ein bisschen drüber schmunzeln, dass man sich das irgendwie selbst so schwer gemacht hat.
Ja, und wie gesagt, ich erinnere mich, dass ich das durchaus als extrem schwer empfunden habe, diese Entscheidung. Und das ist ja auch das, was ich an den Frauen sehe, mit denen ich arbeite und mit denen ich im Kontakt bin, mit denen ich spreche. Also dieser Struggle, der ist real so, ne? Und deswegen finde ich es einfach auch so wichtig, dass man da bewusst rangeht und sich bewusst damit beschäftigt, um dem irgendwie auch aktiv ein Ende zu bereiten, in welche Richtung auch immer so, ne? Weil es gibt ja auch dann Frauen, die sagen, ach naja, ich warte jetzt einfach ab und irgendwann entscheidet die Biologie und dann denke ich so, naja, aber die Zeit bis dahin, das sind ja mitunter teilweise noch, weiß ich nicht, ja, 6, 7 oder manchmal sogar 10 Jahre. Und da würde ich für mich nicht wollen, so diese Zeit einfach so, ja, damit zu verbringen, immer noch mal zu denken, ach, hätte Fahrradkette, was wäre, wenn? Was, ne? Also soll ich es vielleicht doch wagen, irgendwie so.
Ist richtig, sehe ich genauso.
Genau. Bei dir gibt es ja noch so ein bisschen einen besonderen Punkt. Also darüber haben wir ja auch vorher schon gesprochen und du sprichst auch auf deinem Blog ganz offen darüber. Du bist ja an Endometriose erkrankt. Vielleicht kannst du einmal gerade für die HörerInnen erklären, was das ist, weil wenn ich es erkläre, ist es sicherlich sehr laienhaft und ich glaube, du kannst da die besseren Worte, um es zu erläutern, damit es die anderen auch verstehen.
Ja, klar, gerne. In der Kurzfassung jetzt wirklich mal eben nur gesagt, Endometriose ist tatsächlich eine der häufigsten Unterleibserkrankungen bei Frauen, wird in der Gynäkologie immer so ein bisschen als das Chamäleon bezeichnet, einfach weil es sich so unterschiedlich äußert. Und die Ursache des Ganzen sind Ansammlungen von gebärmutterähnlichem Gewebe außerhalb der Gebärmutter. Das wird dann eben von den ÄrztInnen häufig als Endometrioseherde betitelt. Und die können vorkommen, ohne dass man als Betroffene was davon spürt. In vielen Fällen, wie in meinem leider, ging das Ganze mit unfassbaren Schmerzen einher. Also es muss nicht nur zwingend während der Periode, es ist auch ganz zyklusunabhängig, es kann auch wirklich vor der Menstruation sein, sind dann eben wirklich extreme Schmerzen in meinem Fall ganz extrem im unteren Rücken und im Unterleib. Kann aber tatsächlich im ganzen Körper auftreten, total verrückt. Und neben diesen ganzen Schmerzen, es ist halt, der Weg zur Diagnose ist sehr lang, um es im Prinzip einmal so abzureißen. Der Weg zur Diagnose ist in der Regel sehr, sehr, sehr lang. Ich persönlich habe nach über 12 Jahren meine Diagnose bekommen. Und neben der starken Symptome, die eben viele haben, kann eine Endometriose in sehr vielen Fällen leider ein Grund eines unerfüllten Kinderwunsches sein. Einfach, ja, weil die Verwachsungen dann schon so viel Schaden angerichtet haben, dass eben möglicherweise eine Schwangerschaft wirklich sehr, sehr schwer gemacht werden kann. Und eine gängige, ein gängiger Weg, um eben eine Endometriose sowohl zu diagnostizieren als eben auch zu behandeln, ist tatsächlich eine Bauchspiegelung. Also in meinem Fall wurde eben damals auch dann diese OP gemacht. Toi, 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 mit gutem Ende. Also es wurden sowohl diese Herde gefunden, als auch, dass sie entfernt werden konnten. Zumindest die, die man in dem, im Zuge der OP überhaupt entdecken konnte. Aber das ist definitiv eine Krankheit, die häufig belächelt wird, beziehungsweise auch in meinem Fall. Ich bin immer im Prinzip während meiner ganzen 20er Jahre, ich bin von Frauenarztpraxis zu Frauenarztpraxis gelaufen, habe da wirklich zum Teil bittere Tränen geweint, weil ich diese Schmerzen noch nicht mehr ausgehalten habe.
Ja.
Und ja, man wird schon mit diesen klassischen Reaktionen häufig konfrontiert. Sie sind vielleicht einfach etwas schmerzempfindlich als andere. Dann nehmen Sie mal die Pille, nehmen Sie mal die Pille. Also ich habe in Sachen Pillen gefühlt alles durch und zum Teil monatelang ohne Unterbrechung hormonell verhütet, wobei es mir am Ende gar nicht mehr primär um den Verhütungsschutz ging, sondern einfach nur darum, Hormone zu nehmen, um diesen Schmerzen vorzubeugen. Es ist schon eine wirklich fiese Krankheit, die wahnsinnig viel Lebensqualität einbüßt. Ja. Also echt nicht zu unterschätzen. Glücklicherweise gibt es ja inzwischen ein deutlich größeres Bewusstsein dafür. Und ja, das, um jetzt auf deine Frage zurückzukommen, findet entsprechend dann eben auch auf meinem Kanal beziehungsweise auch im Blogazin einfach statt, um wirklich ein bisschen mehr Awareness zu schaffen, die Leute dafür zu sensibilisieren, weil eben ganz viele Leute immer noch nicht wissen, was ist das überhaupt oder auch noch nie davon gehört haben.
Ja, ja. Und du hast es jetzt ja gerade schon angesprochen, dass Endometriose häufig auch ein Grund für einen unerfüllten Kinderwunsch ist. Wann genau hast du deine Diagnose bekommen und hat diese Diagnose für dich das Thema Kinder bekommen auch nochmal beeinflusst oder so die Kinderfrage, die Entscheidung in der Kinderfrage?
Total. Also ich war Anfang 30, als ich die Diagnose dann endlich bekommen habe. Ich war zu dem Zeitpunkt schon in dem Prozess, in dem ich irgendwie dachte, ach Kinder, ich weiß eigentlich gar nicht, ich sehe mich mit dem Ganzen nicht, mir fehlt ja nichts. Also ich war eigentlich schon mittendrin in der Child-Free-Journey, wie du es immer so schön sagst. Aber die Diagnose hat trotzdem richtig viel nochmal mit mir gemacht, weil die hat eigentlich, glaube ich, diese ganze Journey, auf der ich vielleicht bis zu dem Zeitpunkt schon war, nochmal so richtig auf den Kopf gestellt. Ja. Zum einen, dir wird natürlich von den behandelnden ÄrztInnen schon mit Blick auf dein Alter gesagt, so jetzt mal ganz salopp ausgedrückt, auch Mensch, Sie sind Anfang 30, sollte da ein Kinderwunsch bestehen, dann machen Sie mal Gas. Also das wird dir relativ unromantisch vor den Latz geknallt und neben der Tatsache, dass man ja irgendwie auch erstmal damit klarkommen muss, jetzt wirklich diese Diagnose zu haben, eben weil ich ja diese ganzen 12 Jahre, die ich auf der Suche nach einer Diagnose war, ich wusste einfach, dass was nicht stimmt. Und alleine das muss man erstmal so mental verpacken, dass da wirklich was ist.
Ja.
Dann, dass das wirklich eine ernstzunehmende Erkrankung ist und dann auch noch eine Erkrankung ist, die möglicherweise wirklich Einfluss auf den Kinderwunsch haben kann. Und auch wenn man, für meinen Teil war es zumindest so, obwohl ich selbst eigentlich auf dem Weg war, für mich zu entscheiden, ich sehe mich nicht mit einem Kind, hat es mich natürlich total belastet, dass mir diese Entscheidung vielleicht trotzdem auch abgenommen wird von meinem Körper.
Dass ich das
eben nicht mehr, wenn alleine, so selbstbestimmt, wie ich es ja gerne möchte, entscheiden kann. Und das ist schon irgendwie so ein Plot-Twist gewesen in dieser ganzen Sache. Das hat mich schon ganz schön gestresst, muss ich echt sagen. Das macht auf jeden Fall was mit einem. Und dann eben, wie gesagt, dann trotzdem damit konfrontiert zu werden, dass wenn man denn dann jetzt doch schwanger werden möchte, man sich jetzt eben nicht allzu viel Zeit damit lassen sollte, plus der Tatsache, dass man ja auch einfach weiß, es klappt dann vielleicht auch nicht sofort, wenn man jetzt doch einen Kinderwunsch hat.
Ja.
Also entweder nicht sofort oder gar nicht im schlimmsten Fall. Das hat das Ganze schon echt so ein bisschen auf die Probe gestellt für mich.
Ja.
Das muss ich echt sagen.
Ja. Ja, Plot-Twist ist, glaube ich, echt ein gutes Wort dafür. Also ich kenne das auch aus der Arbeit, dass so medizinische Diagnosen, die so grundsätzlich grundsätzlich die Frage, ob körperlich gesehen überhaupt das ohne weiteres möglich sein wird, ein Kind zu bekommen, Frauen auf die eine oder andere Weise wirklich da nochmal durchschütteln, ne? Und oft auch Frauen, die eigentlich sagen, ich wollte schon immer unbedingt ein Kind, die dann, wenn das nicht klappt oder so und dann diese Untersuchungen losgehen und dann klar wird, okay, das wird jetzt eventuell keine leichte Sache, dass dann häufig auch so ein Reflexionsprozess losgeht von, okay, und bevor ich mich jetzt in diese ganze, ich nenne das jetzt mal Maschinerie von Behandlungen, Untersuchungen und so, die dann anstehen, begebe, reflektiere ich jetzt nochmal, will ich das wirklich? Und häufig ist dann die Antwort doch auch, ich glaube, so sehr will ich es gar nicht. Ja, dass ich das jetzt mache, so, ne? Und da finde ich, kann so eine medizinische Diagnose, also so schlimm die ist für Frauen, die tatsächlich einen manifesten Kinderwunsch haben, also ich bin da wirklich sehr empathisch und stelle mir das schrecklich vor.
Ja, absolut.
Aber oft sind, oder was heißt oft, ne? Manchmal sind eben solche medizinischen Diagnosen dann doch auch manchmal noch so ein Einstieg in die Frage, ist das tatsächlich das, was ich möchte für mein Leben? Und dann ist die Antwort doch auch manchmal nein, so, ja.
Absolut. Also ich habe tatsächlich genau das, was du jetzt gerade auch beschrieben hast, auch so für mich dann wirklich durchlebt. Auch das ist so ein Prozess, der dauert immer ein paar Monate.
Ja.
Ich habe für mich auf jeden Fall in dem Zusammenhang auch so ein bisschen festgemacht, dadurch, dass ich ja wirklich sehr, sehr lange diese wahnsinnig schlimmen Schmerzen hatte. Also ich merke auch heute zum Teil noch, wenn ich da ganz, ganz viel drüber spreche, dass mir wirklich die Stimme wegbricht, weil ich wirklich, das ist richtig, also das können, glaube ich, Betroffene super gut verstehen. Das sind richtig traumatisierende Momente, die man da einfach auch mit sich alleine ohne Diagnose dann irgendwie auch durchmachen muss.
Ja.
Und nach diesem Eingriff, nach der Bauchspiegelung, war ich dann ja das erste Mal im Prinzip seit über 12 Jahren mehr oder weniger beschwerdefrei. Also ich kannte das halt gar nicht. Und ich habe halt dadurch auch echt wieder so ein bisschen die Kontrolle über meinen Körper zurückbekommen und einfach auch ganz neues Körperbewusstsein. Ich habe halt mit meiner Periode auch ganz ehrlich nichts Gutes verbunden. Also die war für mich keine Superkraft oder so, was ja häufig propagiert wird. Ich habe die einfach, ich habe die gehasst. Das war ganz schlimm für mich. Und dadurch, dass ich meinen Körper aber auch wieder so ein bisschen zurückbekommen habe, das war dann aber am Ende auch so ein Prozess, der dann jetzt die letzten Jahre sich auch wirklich eingestellt hat, habe ich gemerkt, dass ich vielleicht, und das hat den Nicht-Kinderwunsch dann vielleicht auch noch ein bisschen verstärkt, ich für mich einfach festgestellt habe, vielleicht möchte ich meinen Körper auch nicht nochmal hergeben. Im Sinne von für eine Schwangerschaft, für Sachen, fürs Stillen. Ja. Also das sind natürlich auch ganz viele große Entscheidungen, die im Zusammenhang mit dem Muttersein natürlich auch anstehen. Und da konnte ich dann irgendwie auch sagen, ich bin glücklich, dass er jetzt endlich wieder mir gehört oder gefühlt das erste Mal seit meinem Erwachsenenleben mir gehört.
Ja.
Und mag für manche bestimmt total drastisch oder auch ein bisschen radikal klingen, aber ich habe irgendwie gedacht, nee, ich will, das ist mein Körper, ich kann das nicht nochmal hergeben. Auch, also, und am Ende ist das nur einer der Faktoren, die dann eben den Nicht-Kinderwunsch dann auch nochmal ein Stück weit bestärkt haben.
Ja, ja. Total. Also es klingt für mich, also ich bin dankenswerterweise nicht betroffen, aber ich kenne einige, die betroffen sind und ne, die Erzählungen, die ähneln sich einfach und ich habe da sehr viel Mitgefühl einfach für das, was einfach die Frauen da durchmachen und insbesondere dann auch mit diesem Gaslighting teilweise von Ärzten, die sagen jetzt, legen Sie sich doch mal eine Wärmflasche auf den Bauch so und entspannen sich ein bisschen. Also ich lache jetzt, weil ich es so absurd einfach finde.
Also wenn ich heute drüber lache, ist es auch wirklich so ein hysterisches Lachen im Prinzip, weil es ist einfach, es ist, man hört es tatsächlich immer wieder und auch weiterhin. Also auch wenn das Bewusstsein steigt dafür, keine Frage. Ja. Natürlich spielen da auch einfach die Online-Welt spielt da eine große Rolle. Also auch so
Foren
oder also man oder Plattformen wie Instagram natürlich ersetzt es nie einen Arztbesuch und nie eine Untersuchung, keine Frage. Aber zu meiner Zeit, sage ich jetzt mal, als ich in den 20ern war, gab es das noch nicht. Also da war Facebook oder da gab es noch StudiVZ und da gab es andere Gründe, sich bei StudiVZ einzuloggen, als irgendwie Periodenschmerzen auszutauschen. Ja. Und daher ist dahingehend so das Bewusstsein, was auch im digitalen Raum betrieben wird, das ist schon cool, finde ich super.
Ja, total, finde ich auch. Also wie du auch sagst, ne, ich finde auch immer wichtig, wenn es um medizinische Themen gibt, einfach sich auch tatsächlich beraten zu lassen. So, ne, das ist ja gar nicht die Frage, aber ich finde auch, dass dieses letztendlich Empowerment untereinander und auch Self-Empowerment so im Sinne von vertrau deinem Körper, wenn du das Gefühl hast, dass irgendwas nicht richtig ist, ja. Weil das ist ja verrückt, ja. Also man geht zu einem Arzt, der einen vielleicht gar nicht richtig kennt, so. Und aber man selber lebt ja sein ganzes Leben lang schon mit dem Körper, ne? Und ich finde eigentlich, dass das eher wichtig ist, ne? Also dass wir dahin kommen, uns selber auch zu vertrauen in unseren eigenen Wahrnehmungen. Deswegen finde ich das wahnsinnig wichtig, auch dieses Empowerment. Ja, aber also wie gesagt, ne, natürlich ein TikTok-Video ersetzt keinen Arztbesuch so. Ne? Also ich finde, es hat zwei Seiten. Aber ich finde diese Grundbewegung von Frauen verbinden sich oder Menschen verbinden sich einfach in ihrem Erleben, finde ich einfach sehr, sehr wichtig und letztendlich ist es ja in der Kinderfrage, das ist kein medizinisches Thema, aber auch da, ne? Also ich finde so diese Verbindung untereinander, okay, da gibt es Menschen, denen geht es genauso wie ich und die haben genau die gleichen Empfindungen, obwohl die Gesellschaft uns sagt, es ist doch gar nicht so schlimm, ne? Aber der Druck ist trotzdem da. Das geht ja in eine ähnliche Richtung, finde ich so, ja. Dieses Gaslighting. Ja.
Absolut, ja. Am Ende, jetzt klar, es sind zwei verschiedene Sachen. Das eine ist wirklich was Körperliches, das andere ist eben was im Inneren stattfindet. Aber man muss halt schlussendlich wirklich auf sich hören. Also man darf sich ruhig vertrauen. Das ist, glaube ich, so ein bisschen das Wichtige.
Genau.
Und wenn man vor einem Arzt, einer Ärztin sitzt, die sagt, ja, nee, ich kann mir nicht vorstellen, dass da was ist, dann muss man vielleicht dann auch einmal trocken durchschlucken, vergießt ein Tränchen und macht sich halt weiter auf die Suche. Das ist definitiv nicht einfach.
Genau.
Genauso wie wenn man für sich eigentlich weiß, ich sehe mich nicht als Mutter oder als Vater oder als Eltern. Und die gesellschaftliche Schublade, die aber vermeintlich auch was anderes sagt, das ist definitiv nicht immer der einfachere Weg. Aber umso stolzer darf man auf sich sein, wenn man ihn dann doch gegangen ist.
Ja, absolut. Das sehe ich auch so. Ich würde gerne mit dir jetzt so, es ist eine gute Überleitung, ein bisschen über This is a Femmes World zu sprechen, weil du ja auf deinem Kanal und auch dann in deinem Bloggerzine wirklich über super wichtige Themen sprichst und auch über Themen, die nicht immer so ganz einfach sind. Und das finde ich großartig, weil ich finde, dass wir das viel mehr machen sollten. Und was mich interessieren würde, was hat dich denn motiviert? Also du hast gesagt, okay, die Selbstständigkeit hat dich schon immer gezogen und das wolltest du gern machen und du wolltest gern dieses Bloggerzine machen, aber du hättest jetzt ja auch, weiß ich nicht, also du machst ja auch manchmal Lifestyle-Themen, ne? Deine Wohnung ist zum Beispiel sehr, sehr schön und so. Mag ich sehr, die Fotos davon. Aber du könntest ja auch ganz viel mehr machen davon. Ne? Also du könntest viel mehr Lifestyle-Themen machen und leichte Themen und Klamotten und schöne Sachen. Und du hast dich ja aber auch entschieden, nicht nur die schönen Dinge in deiner Wohnung zu zeigen, sondern auch über Themen zu sprechen, die schwierig sind und die vielleicht auch nicht immer jedem gefallen und die nicht immer so ganz leicht sind. Und was hat dich dazu motiviert, das zu machen? Und vor allem auch zu schreiben darüber, ja.
Genau, wie du es im Prinzip schon gesagt hast, als selbstständige Redakteurin, ich hatte über Jahre eigentlich immer schon den Wunsch, nochmal so ein eigenes, ja, mein digitales Baby dann zumindest an der Stelle ein Baby zu haben. Und klar, ich bin ganz ehrlich, ich liebe Mode, ich liebe schöne Dinge. Natürlich überlegt man sich auch sowas, aber irgendwie bin ich dann doch immer wieder davon abgekommen. Und tatsächlich hatte ich ursprünglich vor, einen Blog zu starten, in dem es ausschließlich nur um das selbstbestimmte Leben ohne Kinder geht. Das war eigentlich mein Plan. Der war auch für eine Weile online. Es wäre dann ein wirklich sehr privater Blog geworden. Aber ich habe dann irgendwann gemerkt, so wie im echten Leben eben auch, ich möchte mehr Themen besprechen. Mein Leben besteht nicht nur aus der Tatsache, nicht Mutter zu sein.
Ja.
Genauso wie das Leben von Müttern nicht nur daraus besteht, Mutter zu sein. Und das war dann irgendwie mein Aufhänger, dass ich gedacht habe, ach Mensch, komm, du hast selbst so viel zu erzählen, du hast noch Endometriose, ist jetzt nicht die schönste Episode deines Lebens, aber vielleicht bringt das ja auch was, gerade mit Blick darauf, dass ich während meiner Zeit ja jetzt auch kein wirkliches Vorbild eben auch hatte, was mir da so ein bisschen die Hand reichen konnte. Und klar, um Feminismus, Gleichberechtigung, auch berufliche Themen, Frauen in der Berufswelt, gibt es einfach so viel zu sagen, aber auch viel Schönes zu sagen. Also es soll gar nicht nur kritisch, also es soll durchaus ein Ort sein, an dem auch Themen angesprochen werden können, an dem Menschen sich austauschen können. Es soll auch einen gewissen Safe Space durchaus liefern. Und natürlich sind auch alle Leute immer herzlich willkommen, auch selber da was zu beizutragen, einfach um diesen Community-Gedanken tatsächlich auch zu, zu füttern. Und so haben wir uns ja zum Beispiel auch kennengelernt, dass du ja auch einen Artikel auf dem Blog bei mir schon mal veröffentlicht hast. Und das klappt wunderbar. Es freut mich natürlich total, dass man eben auch wahrgenommen wird, dass man gesehen wird, einen Blog oder ein Blogesehen zu starten, ist heutzutage auch nicht mehr ganz so einfach, wie es, glaube ich, vor 10 Jahren, naja, nicht, dass es jemals einfach war, nicht falsch verstehen, aber es gab natürlich eine deutliche Sättigung in den letzten Jahren. Ja. Und umso mehr freue ich mich auf jeden Fall, mir selbst, aber eben auch anderen Leuten eine Stimme zu geben, wie gesagt, in Form von Gastartikeln, Community-Austausch und die Themen, ja, wie mein Leben oder wie unser aller Leben ja im Prinzip auch, eigentlich liegen sie ja auf dem Silbertablett. Von daher dachte ich mir, packen wir doch mal alles zusammen und schnüren uns da so unsere kleine Welt zusammen.
Ja, und ich finde gerade das auch so schön bei dir, ne, dass es, wie du auch gerade gesagt hast, ja, es gibt schwere Themen, aber es gibt eben nicht nur schwere Themen, sondern es gibt auch viel, ja, Buntes und Schönes, wie ich gesagt habe, ne, ich liebe, wenn du irgendwie so Fotos aus deiner Wohnung oder von deinem Interior oder was auch immer oder Mode, ne, also ich finde, das kommt so rüber und das bildet halt auch, finde ich, diese Vielfalt ab und bildet halt eben auch ab, dass auch Feminismus nicht immer nur heißen muss, oh Gott, das ist jetzt, es muss jetzt sofort super anstrengend werden, so, ne, sondern es kommt auch so eine Leichtigkeit drüber irgendwie und das ist was ich einfach sehr, sehr mag, auch bei, also an This is Femmes World, abgesehen davon, dass du, ja, wie gesagt, für mich einfach auch dadurch ein kinderfreies Vorbild auch bist für viele, ne? Also ich habe letztens hier im Podcast auch mal über Sichtbarkeit gesprochen und dass ich finde, dass wir nämlich genau auch das brauchen, dass wir kinderfreie BloggerInnen auch brauchen. So, ne? Also nicht nur Infotainment über kinderfreies Leben, sondern Menschen, die auch zeigen, okay, was gibt es denn ansonsten noch im kinderfreien Leben? Also wie lebe ich denn als kinderfreie Person? Mit was für Themen beschäftige ich mich und so? Und da bist du für mich ein totales, ja, kinderfreies Vorbild letztendlich. Und das finde ich total schön. Und deshalb teile ich einfach auch immer so gerne Beiträge von dir, ja, weil ich das, weil ich das einen wichtigen, also so im deutschsprachigen Raum einfach wichtig, einen wichtigen Pfeiler finde, so deinen Kanal. Ja.
Vielen Dank, es freut mich sehr.
Ja, sehr gerne. Ja. Okay, dann Lisa, kommen wir tatsächlich so langsam, aber sicher auch schon zum Ende. Und ich habe immer noch so eine Frage, was würdest du denn sagen, was ist heute deine größte Freude und was aber vielleicht auch deine größte noch verbleibende Herausforderung im kinderfreien Leben?
Also für mich die größte Freude ist im Prinzip wirklich dieses selbstbestimmte Leben, was ich, oder da nehme ich jetzt mich und meinen Partner tatsächlich mit rein, was wir einfach so gemeinsam führen können. Wir sind beruflich, wir sind selbstständig, wir haben uns das über die letzten Jahre wahnsinnig hart erarbeitet. Es macht unfassbaren Spaß. Also wir lieben jeden Tag unglaublich doll das, was wir tun dürfen. Das ist ja auch nicht selbstverständlich. Und wir reisen viel, wir sind viel unterwegs, wir sind ortsungebunden. Auch das ist ein Faktor, den unser Job, so wie wir ihn führen oder so wie wir ihn leben, eben möglich macht. bin der festen Überzeugung, dass all das mit einem Kind auch möglich wäre. Also ich will das gar nicht, dass es so rüberkommt, dass ich das per se ausschließe, gar nicht. Aber ich mag die Tatsache, Entscheidungen für mich nur oder nur für mich treffen zu müssen. Und von daher würde ich jetzt sagen, so Aspekte wie ja Spontanität und Selbstbestimmung machen mich in meinem Alltag auf jeden Fall happy. Größte Herausforderung, ja, es ist diese gesellschaftliche Klischeekramerei, nenne ich es jetzt mal. Also es wildfremde Menschen sehen es zum Teil als ihren Auftrag an, mir zu vermitteln, dass es ist in Stein gemeißelt, dass ich ein Kind bekommen muss. Sie konfrontieren mich mit meiner vermeintlich tickenden biologischen Uhr. Mir teilen Leute, die ich wirklich nicht kenne oder die man so im Smalltalk irgendwo auf einer Veranstaltung oder wo auch immer kennenlernt, komplett ungefragt und übergriffig mit, dass ich mir sicher sein kann, dass ich diesen Weg bereuen werde. Oder auch diesen Klassiker, denk nochmal in Ruhe drüber nach, vielleicht änderst du deine Meinung eines Tages noch. Also als ob ich jetzt auf genau diesen Ratschlag gewartet hätte in den letzten 15 Jahren.
Ja.
Und also diese Übergriffigkeit, die mit der man doch immer wieder konfrontiert wird, die empfinde ich als extreme Herausforderung. Und manchmal ist man wirklich hart genervt davon, manchmal aber auch hart gelangweilt, weil ich mir irgendwie denke, es sind ja immer dieselben Argumente. Ich werfe mich auch nicht in jede Diskussion. Also eine Zeit lang habe ich das gemacht. Ich glaube, das war dann aber auch noch in dem Zusammenhang, in dem ich selbst noch so ein bisschen auf der Suche nach meiner persönlichen Antwort war. Inzwischen bin ich da sehr entspannt. Und die Menschen in meinem Umfeld, die ich mag, die mich mögen, die wissen um unser Leben, um unsere selbstbestimmte Entscheidung. Das ist ja einfach wirklich der große Unterschied. Wir haben uns selbstbestimmt dafür entschieden, nicht Eltern zu werden. Ich weiß nicht, also vielleicht fühlen sich manche auch in ihrem Lebensentwurf dadurch angegriffen, indem man eben vielleicht gerade Frauen sieht, die sagen, ich sehe mich nicht als Mutter. Kann ich jetzt natürlich nicht belegen. Das sind einfach manchmal nur so Empfindungen, die man hat, indem man einfach wie aus dem Nichts damit konfrontiert wird, dass dir jetzt jemand irgendwie sagt, was das Beste für dich ist. Da denke ich manchmal schon, naja, aber ich tue dir ja nichts mit meiner Entscheidung oder ich hinterfrage deine Entscheidung damit ja nicht. Und vielleicht ist das bei manchen eben auch mit Blick auf diesen gesellschaftlichen Druck, aber trotzdem auch so ein bisschen verinnerlicht. Das ist jetzt aber natürlich auch Küchenpsychologie. Ich kann das jetzt natürlich nicht so fest definieren. Aber manchmal wäre so eine konstruktive Geschichte oder ein konstruktives Gespräch dann doch schöner, als dass man da mit irgendwelchen harten Klischees konfrontiert wird, die vor allem übergriffig sind. Und das ist natürlich ein Schlagwort, eben diese Übergriffigkeit, was ja immer wieder in solchen oder in so einem Kontext fällt, aber meistens fällt mir auch nicht mehr als das dann dazu ein.
Ja, auf jeden Fall. Ja. Ja, das finde ich auch. Und ich wundere mich, oder mir geht es auch so wie dir, dass ich mich oft wundere darüber, warum Menschen sich so sehr angegriffen fühlen davon. Also ich kann zum Beispiel verstehen, also es gibt ja auch Menschen, die ihr kinderfreies Leben so leben, dass sie sagen, dass die sehr viel Unverständnis für Eltern haben und für deren Entscheidung und das dann auch offenkundig halt kundtun. Und sage ich mal, wenn ich sowas als Mutter lesen würde, dann würde ich mich darüber auch ärgern. Und das könnte ich verstehen.
Ja,
aber
das kann ich verstehen.
Ne? Aber wenn man so wie du jetzt oder auch so wie ich einfach positiv über kinderfreies Leben spricht und sagt, hey, das ist halt meine Entscheidung und so, dass dann eben Menschen da so in die Auseinandersetzung gehen, dann denke ich immer so, warum? Weil, ich würde doch nicht mal sagen, mach du es bitte genauso. Ja, also bitte alle sollen kinderfrei leben. Also das gibt ja auch Antinatalisten, die sagen, dass alle sollen kinderfrei leben. In dem Lager bin ich ja auch nicht, sondern ich sage einfach, hey, diese Entscheidung habe ich für mich getroffen, es ist für mich cool und du mach bitte das, was du willst. Und da geht es mir genauso wie dir, dass mir dann manchmal das Verständnis dafür fehlt. Ich habe auch Ideen dazu, warum das so ist, die ich aber auch nicht belegen kann, ne? So wie du auch gerade gesagt hast. Aber ich wundere mich dann doch und denke so, hey, warum können wir nicht einfach in Austausch kommen? Warum muss es jetzt hier diese Diskussion geben? Weil ich will eigentlich gar nicht drüber diskutieren, so, ja. Weil ich will niemanden davon überzeugen, dass das der bessere Lifestyle ist, so, ja.
Richtig. Aber klar, dieser Vorwurf, eine Frau, oder ich bleibe jetzt mal bei einer Frau, eine Frau, die keine Kinder möchte, mag in der Regel auch keine Kinder, ist natürlich auch der Weg des geringsten Widerstandes, häufig einfach darauf zu reagieren. Das hat ja damit dann nichts, also das hat ja damit nichts zu tun. Also ich finde Kinder super. Ich gucke mich in meinem Freundeskreis um. Da sind ganz viele Kinder, das ist ganz, ganz toll, das ist wundervoll, die sind lustig, man lernt viel von Kindern, das ist so eine Bereicherung. Ich sehe das Glück in den Augen oder im Leben meiner Freundinnen und Freunde, die jetzt Eltern geworden sind, Eltern werden. Das ist so eine Bereicherung und auch als solche verbuche ich die auch. Ich bin die Erste, die in Tränen ausbricht, wenn es Schwangerschafts-Announcements gibt, aber ich sehe es für mich einfach nicht. Und deswegen, ich glaube dann manchmal, wenn dann so eine Kritik kommt und man sich irgendwie denkt, ach Mensch, ich fühl dich doch nicht von mir angegriffen, glaube ich einfach nur, dass der Kasus Knaxus, wenn man es jetzt so nennen möchte, irgendwo anders liegt, aber ja nicht bei mir oder in meiner Entscheidung, dass Leute sich angegriffen fühlen. Insofern, so wie ich dann aber auch meine Child-Free-Journey dann vielleicht durchleben musste, müssen dann andere dann eben auch ihre Journey dahingehend vielleicht dann durchleben und irgendwo für sich dann halt rausfinden, wie sieht das bei mir so aus. Von daher, ist ein wildes Thema, was auf jeden Fall immer wieder für Kontroversen sorgt, je nach Umfeld, in dem man sich so aufhält.
Ja, auf jeden Fall. Genau, umso besser und umso wichtiger, dass wir drüber sprechen. Ja, richtig. Lisa, ich möchte mich ganz herzlich bei dir bedanken, dass du heute im Podcast warst und dass du hier zu Gast warst und uns erzählt hast, auch über deine Journey und auch über Endometriose. Das fand ich auch total interessant und ich weiß, dass viele Frauen auch in meiner Community sind, die das auch betrifft, das Thema tatsächlich. Und danke, dass du da warst und ich wünsche dir auf jeden Fall eine ganz, ganz tolle Zeit. Und vielleicht sagst du noch gerade, wo man denn deinen Kanal und dein Bloggerzin finden kann.
Das Bloggerzin findet ihr, kommt gerne vorbei, www.thisisafemsworld.de und This is a Femmes World ist der entsprechende Instagram-Kanal. Kommt gern vorbei, ich freue mich über den Austausch und Sina trefft ihr dann da ja auch wieder.
Genau, auf jeden Fall. Und ich verlinke natürlich auch nochmal all deine Kontaktdaten in den Shownotes. Okay, vielen Lisa, Dank. Dann wünsche ich dir jetzt eine ganz, ganz tolle Zeit und bis bald. Wir bleiben auf jeden Fall in Kontakt.
Das machen wir. Danke, dass ich da sein durfte.
Das war's für heute im Child Free Coffee Club. Ich habe es total gefeiert, dass du heute dabei warst. Und wenn du jetzt Lust auf noch mehr Inspiration rund um den Child Free Lifestyle und Vernetzung mit den anderen kinderfreien Frauen aus meiner Community hast, dann check auf jeden Fall meine Website www.sina-scheithauer.de oder besuch mich auf meinem Instagram-Kanal @sina-scheithauer. Auf meiner Website findest du neben meinem Blog auch meine verschiedenen Coaching-Angebote für kinderfreie und noch nicht entschiedene Frauen. All diese Infos kannst du natürlich auch nochmal in den Shownotes nachlesen. Und damit der Child Free Coffee Club immer weiter wächst, ist es übrigens super hilfreich, wenn du mir eine Podcast-Bewertung auf iTunes oder Spotify dalässt. Geht für dich super schnell und easy und hilft mir super viel weiter. Jetzt wünsche ich dir noch einen tollen Tag, lass es dir gut gehen und wir hören uns.